Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein ganz neues Verständnis von Wissenschaft und ein Vordenken der Ökologie. Dafür ist der Franzose Bruno Latour berühmt geworden. Mit 75 Jahren ist der Philosoph, Anthropologe, Ethnologe und Soziologe in der vergangenen Nacht gestorben. Sein großes Thema, wie Gewissheiten entstehen und warum selbst die Erde ein dynamisches System ist.
Le globe terrestre.
Die Erdkugel umfasst eine ganze Reihe von Dingen, die wir nicht direkt erleben. Wir gehen nicht zum Zentrum der Erde, um es zu sehen, wie es funktioniert. Es gibt Messinstrumente, die das erforschen. Die kritische Zone für den Menschen sind eigentlich nur wenige Kilometer, diese winzige Erdoberfläche. Wenn wir vom Planeten Erde sprechen, dann ist das nicht da, wo wir sind. Wir sind nur auf dieser winzigen Oberfläche.
Bruno Latour über den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute sagte, seine Überlegungen und seine Schriften werden uns auch weiterhin zu neuen Verhältnissen zur Welt inspirieren. Der Soziologe Dirk Becker beschäftigt sich seit langem mit Systemtheorie. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Was ist für Sie persönlich das Wichtigste an der Arbeit von Bruno Latour?
Seine Entdeckung von Netzwerken. Und zwar von Netzwerken, die, wie wir in der Soziologie so schön sagen, aus heterogenen, also aus andersartigen Elementen bestehen. Aus Menschen, Organisationen, Geschichten, Konventionen, Praktiken, Örtlichkeiten, die allesamt zusammenkommen müssen, um irgendeine Identität, eine wiedererkennbare Eigenschaft der Handlungsorientierung, auch der Erlebnisorientierung zu bieten. Er war derjenige, der in der Lage war, wie einige andere auch, zu sagen, Gesellschaften setzen sich nicht nur aus Menschen zusammen, sondern da gehören auch Maschinen dazu, dazu gehören Geschichten und dazu gehören nicht zuletzt Technologien.
Das Revolutionäre kommt von Feldforschung aus dem Ende der 70er Jahre. Was hat er denn damals beobachtet, um dann diesen Sozialkonstruktivismus sich zu überlegen?
Das ist ja bei spannenden Leuten immer so. Er hat eine ganz einfache Frage gestellt, nämlich, was tun Wissenschaftler eigentlich praktisch, um auf Ergebnisse ihrer Forschung zu kommen und um diese Ergebnisse zu überprüfen. Folge ihren Aktivitäten, das war so diese erste große ethnologische Maxime, die er in die Welt gesetzt hat. Er hat sich nur bei Naturwissenschaftlern nicht die Frage gestellt, was finden die raus und wie und warum können die eine Wahrheit dessen feststellen, sondern was machen die mit ihren Geräten, wie sprechen die mit ihren Kollegen, was guckt denn da eigentlich zurück, wenn ein Wissenschaftler durch ein Mikroskop schaut. Ich erinnere mich an einen Aufsatz, den ich immer großartig fand. Da hat er diese Prozedur auf Albert Einstein angewandt und dieses berühmte Bild, das Einstein hatte, eine Initialzündung seiner Theorie. Ein Zug bewegt sich an einem Beobachter vorbei und in diesem Zug fällt eine Kugel, die für den Menschen im Zug gerade runterfällt, aber für den Beobachter außerhalb des Zuges natürlich schräg fällt, weil der Zug ja seine Geschwindigkeit hat. Er hat dieses Bild minutiös entfaltet. Wo muss dieser imaginäre Beobachter wohl gestanden haben? Mit welcher Geschwindigkeit war dieser Zug wohl unterwegs? Und wie kann daraus eigentlich eine physikalische Erkenntnis resultieren? Das war bahnbrechend, wie er damals vorgegangen ist.
Der forschenden Persönlichkeit und ihrer Objektivität trat ja Latour mächtig ans Schienenbein. Würden Sie sagen, man konnte damals wirklich von einem Wissenschaftskrieg reden?
Das glaube ich offen gestanden nicht. Ein Ethnologe, der mit seinem Block in der Hand durch ein Labor streift und seltsame Fragen stellt, hat eigentlich Wissenschaftler, würde ich sagen, fast noch weniger gestört, als das die Ethnologen in den Stammesgesellschaften taten. Das waren merkwürdige Leute, die ihre eigenen Fragen hatten und die, wenn man Glück hatte, mit ihnen ins Gespräch kamen. Der Wissenschaftskrieg, auf den Sie anspielen, war etwas ganz anderes, nämlich dann in den 80er Jahren anschließend an den sogenannten Sokol Hoax, also an diese Fälschung, die ein Wissenschaftler namens Sokol und ein Kollege in die Welt gesetzt hatten, die Art und Weise, wie Sozialwissenschaftler mit naturwissenschaftlichen Begriffen, Komplexität, Chaos, Gleichgewicht, Ungleichgewicht arbeiten, für kompletten Unsinn gehalten haben und irgendeinen Aufsatz geschrieben haben, in dem dieser komplette Unsinn fake-mäßig auf die Spitze getrieben wurde. Da waren eben auch Leute wie Latour, die Angriffspunkte neben Baudrillard, neben Derrida, oft Franzosen, muss man sagen. Das war eigentlich eine völlige Verkenntnis der Art und Weise, wie Ethnologen, Soziologen, Sozialphilosophen arbeiten, die ja durchaus berechtigt sind, sich mit diesen Begriffen anregend und angeregt auseinanderzusetzen.
Wie war das denn für Sie an der Universität? Kam da plötzlich etwas ganz Neues, das alle begeisterte? Oder wie bahnte sich die Arbeit von Latour den Weg in das akademische Leben und die Forschung?
Das hat ziemlich lange gedauert. In den 80er Jahren galt Latour als ein Wissenschaftssoziologe oder Wissenschaftsethnologe. Unter anderem, das interessierte die Spezialisten und eigentlich nicht viele andere Leute, bis er dann anfing, zusammen mit ein paar Engländern die sogenannte STS, sozialtechnologische Theorie, auszuarbeiten, wo er für alle Zusammenhänge, in denen Soziales und Technologisches zusammenkam, Grundbegriffe ausarbeitet. Da wurde man wach und da merkte man, oh, da passiert etwas, was in allen möglichen Feldern, von der Wirtschaft über die Politik bis zum Recht und in die Religion nützlich ist. Stellen sich einen Ethnologen wie Latour vor in einer Kirche, der einen Priester daraufhin beobachtet, was der eigentlich mit diesem Weihrauchfass macht und was dieser Weihrauch, der da dem Weihrauchfass entströmt, eigentlich mit den Gläubigen macht. Was sind das für chemische und was sind das für ideologische und gläubige, natürlich religiöse Prozesse? Da wurde man wach und das wurde aufregend. Und ich glaube, bis heute können Sie in vielen Teilen der, gerade der deutschsprachigen Soziologie, die ja ein bisschen langsamer ist in der Entwicklung als andere Länder, können Sie Verblüffung damit erzielen, wenn Sie sagen, naja, für Latour war ein Atomkraftwerk durchaus ein Partner menschlichen Handelns. Latour war jemand, der sagte, also Atomkraftwerke einfach abschalten, das geht eigentlich nicht. Die haben auch ihre Existenzrechte. Wir müssen versuchen, den Atomkraftwerken ihre Stimme zu geben und natürlich Bakterien und Molekülen und Schmutzstoffen und Reinigungsstoffen, allen möglichen chemischen, biologischen Phänomenen eine Stimme zu geben, damit wir ihnen zuhören können und herausfinden können, was sie eigentlich von uns wollen und was sie von sich wollen. Und mit dieser Redeweise hat er tatsächlich sehr verstört. Und ich kann heute noch in manchen Seminaren, sagen wir mal der jüngeren Semester, Verblüffung auslösen, wenn ich sage, wie schafft es eigentlich ein Ethnologe, mit einem Atomkraftwerk zu reden? Ja, so.
Das ist dann dieses Parlament der Dinge geworden, ne?
Ganz genau, das ist das Parlament der Dinge geworden, wo er gesagt hat, die industrielle Moderne hat sich so viel Blindheit, so viel Ignoranz gegenüber ihren natürlichen Bedingungen geleistet, wenn wir nicht endlich anfangen, diesen Dingen, von denen wir so maximal abhängig sind, eine Stimme zu geben, dann werden wir uns den Ast absägen, auf dem wir sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hat er in der Forschung den Stellenwert, den er verdient?
Ich würde persönlich sagen, er ist zusammen mit Harrison White, der die Netzwerktheorie noch mal ein paar Stufen radikaler angefasst hat als Latour, ist er einer von den beiden großen Figuren, die eine der wichtigsten soziologischen Theorien, die man gegenwärtig nennen kann, neben der Systemtheorie, entwickelt haben. Also viel bedeutender geht eigentlich gar nicht, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
Der Soziologe Dirk Becker über Bruno Latour, der mit 75 Jahren gestorben ist. Herr Becker, danke für Ihre Zeit und schönen Abend noch.
Sehr gerne, Ihnen auch, Frau Wuttke. Alles Gute.